Apropos unbeliebt. Veganes Essen wird immer unbeliebter. Nur nicht in Österreich. Die Deutschen schon wieder. In die 80er sind sie zu uns gekommen. Da haben da schon genervt im Urlaub. Jetzt nerven sie mit Mercosur. Also was ich sagen will, wir Bauern haben eigentlich mit massiven innereuropäischer Konkurrenz zu tun. Eben Beispiel Ukraine. Und zusätzlich öffnet jetzt die EU nun die Tür für die landwirtschaftlichen Industriebetriebe aus Südamerika. Also da kann ich nur sagen, herzliche Gratulation den Konzernen. Ihr macht sicher jetzt ein gutes Geschäft. Die Weihnachtsbonifikation ist sicher gesichert. Aber ihr macht das Geschäft auf unsere Kosten. Grüß euch, Kolli, miteinander. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich habe ja jetzt am Wochenende schon eine harte Diskussion gehabt mit meinen Kindern. Haben wir schon diskutiert, weil ich habe da die Zeitung aufgemacht, Salzburger Nachrichten. Ja, haben mir die Kinder hergefasst und gesagt, da Kinder, hört's einmal zu, ja, da schau's. Finn Grübinger aus Dalgau ist mit seinen 12 Jahren einer der jüngsten Studenten Österreichs. Er startet mit 11 sein Informatikstudium an der Uni Salzburg. Ja, da sehst du ja, Kinder, was andere leisten. Sehst du das einmal? Was wird da? Nimmst du einmal ein Beispiel an diesem Finn aus Dalgau. Aber dann sagt der Bub, Papa, wir hätten eh auch schon sehr gern mit 11 Jahren Informatik studiert, aber leider sind unsere genetischen Voraussetzungen nicht gegeben. Dank deinem Erbmaterial sind wir froh, dass wir durch die Hauptschule kämen. Ich habe jetzt nicht verstanden, was der da mal sagen will, aber es hat auf jeden Fall frech geklungen vom Burschen. Also, ja, es ist nur mal zum Ärgern heutzutage. Wenn einer aber gut ärgern, muss ich mir jetzt auch sagen, wie schaut es denn bei euch eigentlich aus? Was ist mit dem Thermometer? Jetzt ist ja, jetzt geht es überall runter mit um. Hey, wenn die Zeitungen aufmacht, im Fernseher, überall, da hört man, Kältewelle in Europa, Kälte geht weiter. Auch Wien zeigt sich winterlich. Neuschnee sorgt für Öffi-Störungen. Minus 23 Grad, minus 30 Grad, minus 12 Grad. Straßenglätte kann nicht ausgeschlossen werden. Vermeiden Sie unnötige Fahrten. In Deutschland stehen die Züge still. Teilweise Schulschließungen in Deutschland und Italien. Der CDU-Vorstand sagt seine Klausurtagung in Mainz wegen der Kälte ab. Jahrhunderte Kälte, eisige Ortschaften, eiskalt erwischt. Minus 27,9 Grad, kälteste Nacht seit 2012 in Österreich gemessen. Hey, wisst ihr, wie wir in Österreich zu sowas sagen? Oder was heißt in Österreich? Wisst ihr, wie wir in Schlatzing zu sowas sagen? Winter, dass es im Jänner kalt ist, soll früher auch schon einmal vorkommen sein. Wobei, das, was jetzt alle jammern, ist doch keine Kälte. Hör mal doch auf, das nenne ich maximal ein frisches Lüfterl. Hey, mir damals früher mal, ja, damals, warte, früher mal, warte, wo, ne, wir haben doch noch richtige Winter gehabt, das kannst du da heute, das ist ja heute alles nicht mehr Montessori-Kindergarten, die gekühlte. Wie ich noch Bub war, da war von Anfang November bis Ende April kalt, aber richtig kalt. Nicht so lauwarm wie heute. Wir sind mal bei minus 38 Grad in die Schule gegangen. Zu Fuß, weil der Traktor schon einmal angesprungen ist. 17 Kilometer in eine Richtung. Nachmittag beim Heimgehen sind wir 21 Kilometer gegangen. Ja, erstens einmal haben wir gedacht, machen wir einen kleinen Umweg, weil es so lustig ist. Und zweitens war ja die Straßen gesperrt, weil immer Lawinen runtergegangen sind, da zum Heimweg auch. Nach der Schule haben mein Vater draußen Holzschnein helfen müssen. Jeden Tag bei minus 44 Grad, da ist noch kälter geworden als in der Früh. Und da haben wir keine thermobeheizten Gore-Tex-Wärmeboots gehabt. Nix. Mit den Gummistiefeln, die wir beim Weltsport da geschenkt bekommen von der Raiffeisenbank, sind wir draußen gestanden. Du, was heißt Gummi? Das war so ein dünnes Plastik. Ja, so ungefähr die Konsistenz von einem Luftballon hat das gehabt. Oder? Die Funktion wäre gewesen, nicht vor Kälte zu schützen, maximal vor Nässe, aber das war dann auch schon undurchlässig, weil unten schon überall Löcher waren. Ja. Nichts haben wir gehabt. In unserer Strickjacken mit unseren Strickfäustlinge, wo da und da Schnee umgepickt ist bei der Kälte, wo es noch nass war und einen, da waren schon Löcher. So sind wir draußen gestanden. Und haben wir mir gejammert? Nix, weil damals hat es ja kein Internet gegeben, wo wir jammern hätten können. Und vor allem Leuten ist ja keiner zugehört, wo wir gejammert hätten. Zum Aufwärmen haben wir noch einen Tee gekriegt, aber einen kalten Eistee. Nix, dieses heiße Krafe, du. Und auf Nacht sind wir dann müdiger ins Bett gefallen in unserem Zimmer, wo es in der Nacht eine Maximaltemperatur von plus 9 Grad gegeben hat, weil ja da durch die Fenster der Wind durchgepfiffen ist. Du, der ist durchgegangen wie durch Pauspapier quasi, der Wind. Und hat es uns geschadet? Eben nicht. Aber das muss man sagen, das war halt noch eine schöne Zeit früher. Das kannst du dir heute gar nicht mehr vorstellen. Du, heutzutage, du hör mal doch auf. Minus 12 Grad hat es bei uns in der Früh jetzt gehabt, ein paar Tage. Also bei der Temperatur, da geht der normale Schlatzinger noch mit einem kurzärmeligen T-Shirt durch die Gegend. Ab minus 15 Grad, da ziehen wir vielleicht vor der Haustür mal Jacken an, aber so ist das, hör doch auf. Da, mir taugt diese Kälte, auch wegen der ganzen Insekten. Weil ich hoffe, dass jetzt diese ganzen Arschloch-Borkenkäfer, die mir meine Baumarzsammlung endlich da frieren, ja, wo es mir Borkenkäfer hört, da frieren so jetzt, ja, und ich amüsiere mich drüber. Und auch die Zecken und die Mucken, die was in Summe umzicken, ja, und was weiß ich, was noch umkriegt in der Gegend, ja, da hoffe ich schon, dass die ganzen Viecher jetzt die Kälte da gar ausmachen wird. Oder unbeliebt, ja, was weiß ich, wie man das sagt. Apropos unbeliebt. Veganes Essen wird immer unbeliebter. Nur nicht in Österreich. Nachrichten aus Großbritannien oder den USA berichten von nachlassenden Nachfrage und enttäuschenden Erwartungen, wenn es um veganes Essen geht. Die New York Times macht im Sommer damit Schlagzeilen, dass das Fleisch wieder zurück auf den Tellern sei. Grund war, dass das 11 Madison Park, ein bekanntes veganes Restaurant, wieder Fleisch auf der Speisekarte stehen hat. Der British Guardian titelte über das Problem mit der pflanzlichen Ernährung. Alle Nachrichten liegen eins zugrunde, veganes Essen hat seinen Höhepunkt überschritten und der Hype darum sei am Abbeben. Dieser Abwärtstrend zeige sich weltweit. Nur ein kleines Gallierdorf namens Österreich soll sich der Veganismusflaute verwehren. Die vegane Gesellschaft Österreich, schau, was es alles gibt, eine vegane Gesellschaft. Gibt es eigentlich eine Fleißgesellschaft Österreich? Auf jeden Fall, die vegane Gesellschaft Österreich sieht ebenfalls keinen Einbruch im Veganboom. Ich kann nicht bestätigen, dass das Interesse abflaut. Das Gegenteil ist der Fall. Gut, ich weiß nicht, wo der jetzt eine Studie gemacht hat, wahrscheinlich innerfamiliär oder so. Sagt Obmann Felix Natt, zwar bleibe der Anteil veganer lebender Menschen überschaubar, doch pflanzenbasierte Produkte würden zunehmend auch von Flexitariern konsumiert. Ein Blick in der Gastronomie relativiert allerdings ein wenig. Fastfood-Riesen McDonald's nahm erst kürzlich den veganen McPlant in Österreich mangels Nachfrage wieder vom Markt. Auch die österreichische vegane Burgerkette Swing Kitchen musste kürzlich insolvenz anmelden und auch die neue vegane Kochlehre zählt bisher nur 12 Lehrlinge. Hast ja 12 Lehrlinge, was da für ein Theater war wegen der veganen Kochlehre. Da haben sie sich alle aufgeregt, weil es da Stimmen gegeben hat, die gesagt haben, nee, ich weiß nicht, was eine gute Idee ist, vegane Kochlehre, was tust du mit so einer abgeschlossenen veganen Kochlehre, da kannst du in keiner normalen Küche als Koch arbeiten. Ja, haben sie gesagt, nein, das muss schon sein in heutigen Zeit. 12, das geht jetzt seit einem Jahr.
Werbung! Liebe Freunde der gepflegten Literatur, ich habe ja letztes Jahr ein Buch geschrieben, Das Leben ist kein Bauernhof. Darin geht's um mein Leben in Schlatzing, mit meinen Freunden in Jochen, in Zutzelbau, in Klötzenbau. Die Creme de la Creme von Schlatzing marschiert in diesem Buch auf. In jedem guten, sortierten Buchhandel und auch in meinem Onlineshop www.bedutschen-hansbuch.at könnt ihr das Buch erwerben. Gerade jetzt im Sommer, ja, schön, eine Lektüre für einen Strand. Aber was Besseres, nicht immer noch Netflix. Lest es an mein Haus.
Werbung aus! Boah, in einem Jahr kriegst ganz Österreich 12 Lehrlinge zusammen. Also liebe Freunde des Lauchgemüses, verurteilt mich jetzt nicht wegen dieser Nachricht, die ich da vorgelesen habe. Das ist sogar im Standard gestanden. Da wird da behauptet, dass es in Österreich zwischen 3-5% Veganer gibt. Ich kenne auch Studien, die sagen, in Österreich gibt es nur 2% Veganer. Also ein bisschen weniger als nichts. Andererseits, wenn ich mir dann oft umschaue in meinen Kommentarspalten, wenn ich was zum Thema Fleischkonsum oder Rinderhaltung schreibe, dann fühlen sich die Tierrechtler oft auf, als wären sie 98% der Bevölkerung. Aber na, das sind sie einfach nicht. Sie sind einfach nur vorlaute, selbstbewusste Minderheiten, die glauben, sie müssen den anderen Menschen ihre Lebensweise aufdrängen. Boah. Jetzt werde ich sagen, jetzt war er frech. Was hat denn der heute? Heute ist er richtig ungut. Was ist denn? Na, aber ich muss schon zugeben, ich bin aktuell ein bisschen angepisst. Also, na, man kann doch schon sagen, dass ich grantig bin. gell, wegen diesem Mercosur. Wegen diesem, und die frage mich jetzt, wenn jetzt da schon, wenn man dem Thema Veganer zu sein, da frage ich mich auch, wo sind eigentlich aktuell beim Thema Mercosur gerade diese ganzen Veganer und Tierschutzvereine und NGOs und so weiter? Die sind immer laut schreien, wenn es irgendwo den Verdacht von nicht artgerechter Tierhaltung gibt oder allgemein, wenn sie gern gegen österreichische Bauern schimpfen, wenn die Bauern an den Pranger gestellt werden, wenn sie sie als Tierquäler bezeichnen, dann behaupten sie oft gern, wir Bauern würden die Umwelt verschmutzen, das Klima schädigen. Ich höre kein Wort zum Thema Mercosur von euch. Was ist los? Wo seid ihr? Habt ihr Urlaub? Ist jetzt Weihnachten? Weihnachten ist vorbei? Seid ihr eingefroren? Oder was ist denn? Habt ihr die Koppen nicht gefunden, das Haus jetzt vor der Tür und euch da gegen Mercosur aufstützt? Ist es bequemer, in einen österreichischen Stall einzumarschieren, dort heimlich zu filmen und dann Bauern das Leben schwer zu machen? Ist das bequemer, als sich einmal über die Landwirtschaft in Brasilien und Argentinien Gedanken zu machen? Oder ist euch der Zweite, ich weiß nicht, fahrt ihr mit dem Boot einmal und dann demonstriert ihr in Brasilien vor so einem Stall? Weil mit dieser Landwirtschaft, mit dieser brasilianischen und vor allem argentinischen, da werden wir alle uns in Zukunft noch intensiv beschäftigen müssen. Nicht nur wir Bauern, auch ihr Konsumenten. Wie ich schon vor Weihnachten gesagt habe, kommt nur Mercosur. Genau so ist. Italien hat der Zuckerle gekriegt, die Franzosen sind auch berückt worden, jetzt haben sie zugestimmt. Das Österreich ist ja schön weg. Gell? Das ist das klassische Österreichische. Sie haben genau gewusst, auf ihr Stirn kommt es nicht an. Jetzt können sie sagen, ja, wir waren eh dagegen. Ja. Gerade bei uns, unsere Bauernvertreter können jetzt sagen, ja, also wir wollten wir eh nicht. Ja. Aber die Franzosen, die Italiener, die Deutschen haben zugestimmt. Ist natürlich einfach. Der Wirtschaftsbund in Österreich ist natürlich stark dafür. Die Industrie jubelt da über die Exportmöglichkeiten. Die NEOS, wenn wir schon bei den Parteien sind, die NEOS, diese Mini-Regierungspartei, die triumphiert auch. Der Abgeordnete Christoph Bramhofer, nie gehört, aber gesehen habe ich einmal auf Instagram und da ist sogar wortwörtlich Steak aus Argentinien, ich liebe es. Die Außenministerin, die Meindl Reisinger, macht auf Instagram ein Reel, wo man sich fragt, was ihr Social-Media-Betreuer hauptberuflich macht, das ist einfach nur Botschaft einer Außenministerin, nicht würdig. Dabei verhöhnt sie indirekt die österreichischen Bauern, die nun um ihre Zukunft bangen müssen. Aber wie gesagt, die Lobby der Bauern ist halt in Brüssel zu schwach. Da gehen andere Staaten den Ton an, Deutschland zum Beispiel, wo man hofft, mit dem Deal, oder die Deutschen hoffen, mit dem Deal ihre marode Wirtschaft wieder anzukurbeln. Wie steht so schön in der Rheinischen Post? Da schreibt die Frau Birgit Marschall, Mercosur, ein Segen für Deutschland. Mit der Zustimmung der EU-Staaten kann nun die weltgrößte Freihandelszone mit über 700 Millionen Einwohnern auf beiden Seiten des Atlantiks entstehen. Über 90% aller EU-Produkte sollen am Ende weitgehend zollfrei nach Südamerika exportiert werden können. Und umgekehrt, es gibt kein anderes Land in der EU, das davon mehr profitieren dürfte als die Exportnation Deutschland. Ja klar, die Deutschen schon wieder. In die 80er sind sie zu uns gekommen, da haben wir... Haben da schon genervt im Urlaub, jetzt nerven sie mit Mercosur. Jetzt wird's interessant. Dass Landwirte unter dem Mercosur-Abkommen leiden könnten, weil die südamerikanischen Konkurrenz in Europa teils günstiger werden wird, ist ein hinzunehmender Kollateralschaden. Das müsst ihr mir auf der Zunge zergehen lassen. Also die europäische Landwirtschaft, wenn die drauf geht, ist das ein hinzunehmender Kollateralschaden. Denn die Aussicht auf bessere Geschäfte deutscher Unternehmen in aufstrebenden Süden Amerikas wiegt weit mehr als mögliche Nachteile für die heimische Agrarwirtschaft, die ohnehin nur 2% zur Wertschöpfung beiträgt. Hey, du speibst dir an, wenn du sowas hörst. 2% zur Wertschöpfung, das haben wir auch schon einmal erwähnt. Ja, kann schon sein, 2% der Wertschöpfung, aber ich glaube, 100% der Europäer haben gern was zum Essen. Österreich vor allem. Besticht auch durch die schöne Landschaft. Ein Tourismusland, da wird immer groß mit der wunderschönen Kulturlandschaft geworben, da werden die Urlauber hergelockt. Kein Wort davon, dass die Almen da von den Bauern erschaffen worden sind oder gepflegt worden sind. Noch heißt es nicht, zum Schluss heißt es dann, ihr seid ja nur 2% der Wertschöpfung. Ihr seid ja kollateral schon. Also, ich glaube, dieser Absatz, was ich jetzt vorgelesen habe, der sagt alles aus, wie wichtig die Landwirtschaft in Europa ist. Die ist den Entscheidungsträgern scheißegal. Anders kann es nicht bezeichnen. Wir Bauern werden auf der einen Seite mit Vorschriften und Auflagen zugemüllt. Mehr Tierschutz. Tut's mehr für die Umwelt, heißt's. Mittlerweile war ja schon gut bei mir auch und für ein altes Boden ausbringen wegen der Geruchsemissionen. Dann heißt's, macht's mehr Diversitätsflächen, Renaturierungsmaßnahmen, Klimaschutz etc. Und gleichzeitig machen wir die Tür sperrangelweit für einen Markt, Für Länder, die sich weder um Tierwohl noch um die Umwelt scheren, ne, machen wir auf. Ganz im Gegenteil, die Brasilianer, die rauen in Regenwald munter weiter, während wir nächstes Jahr eine Entwaldungsverordnung einhalten müssen. Das muss ich mir auf der Zunge zergehen lassen. Bei uns muss jetzt sagen, jeder kleine Forstwirt, wenn er ein paar Fichten verkauft, nachweisen, dass dafür kein Wald unwiederbringlich gerodet worden ist. Und gleichzeitig, das ist einfach nur mehr lächerlich. Jetzt bin ich einmal provokant und sage, ja, wenn ihr schon alle den freien Handel so bevorzugt, dann müssen wir auch so fair sein, den Bauern in Europa zu erlauben, so zu wirtschaften wie die Südamerikaner. Ja? Wenn es immer heißt, die Bauern sollen nur mit der Weltwirtschaft konkurrieren, dann muss man sagen, lasst die Bauern auch die Viecher Hormone und Antibiotika geben, da ist ein bisschen umfallen. Lasst die Bauern bei uns auch mit dem Flugzeug Spritzmittel ausbringen und dann auch zum Beispiel Kindergärten besprühen. Ja, wie das auf einer schönen Arte-Dokumentation zu sehen ist da in Brasilien. Und wenn dann Kinder dann krank werden von den Spritzmitteln, dann nennt das auch Kollateralschäden. Kann man das dann auch so nennen? Wisst ihr, ich bin ja gern Biobauer. Kein Hardcore-Biobauer. Ich bin mir durchaus bewusst, wir brauchen mal die konventionelle Landwirtschaft natürlich genauso wie auch die Biolandwirtschaft. Ich bin jetzt ein pragmatischer Biobauer, aber ich mache das gern. Gell? Und mir kann jetzt dann gar Kontrolleur mehr vernünftig erklären in Zukunft, warum ich eine Sonderbewilligung brauche, wenn ich meine Kälbein tonen möchte. Ja, oder warum ich jetzt da 3000 Quadratmeter Diversitätsfläche habe. Du kannst dir heute keinen Saubauer mehr logisch sagen, dass er auf keinen Fall mehr Vollspaltenböden haben darf, wenn man dann gleichzeitig von Brasilien hat übrigens, ich glaube, was haben sie gesagt? Prozentzuwachse im zweistelligen Bereich, was den Export betrifft vom letzten Jahr. Du darfst einen Händelbauer heute auch nicht mal sagen. Ah ja, Händelbauer. Da wollte ich was kurz anmerken, was dazu kommt. Da müssen wir ganz kurz abbiegen von Mercosur. Da kommt nämlich noch ein Thema dazu. Eiermangel herrscht aktuell in Österreich. War jetzt letzte Woche in die Schlagzeile. Und da ist gesagt worden, nachdem es in Europa so viele Vogelgrippefälle gibt, gibt es weniger Eier in Europa. Und jetzt kauft die österreichische Gastronomie nun verstärkt heimische Eier, weswegen es nun in den Supermärkten weniger Eier gibt. Also in Österreich gibt es jetzt quasi keinen Eiermangel. Es ist nur so, dass jetzt die Gastronomie nicht mehr importiert. Da hat es vor Jahren ist beschlossen worden, der Verbot der Batteriehaltung in Österreich. Müsst ihr die Legehennen und einmal in diese Käfige drinnen sein dürfen. Das ist beschlossen worden. Ich sage, das ist eine gute Sache. Ja, Hennen in Batterielegehändeln, das ist nichts Gescheites. Ja, Viech brauchen Auslauf, die brauchen was zum Kratzen. Aber was ist noch passiert? Sind jetzt europaweit weniger Batterielegehändeln auf dem Markt? Nein, ist es nicht. Die Gastronomie hat einfach die Batteriehaltung weiter gefördert, indem sie halt die billigen Eier aus solchen Ländern importiert, wo es halt noch die Batterielegehennen gibt, die Billing. Ja, das sieht man oft schön bei gewissen Lokalen oder so, wenn du diese Tetra-Pack hast, wo sie dann die Eier reinschütten, oder wenn du in einem Gasthaus bist, oder in einem Hotel, wo es dann beim Frühstücksbuffet so ein schönes Eierspeis gibt, das was halt Zitronen-Hellgelb ist, da kannst du sicher sein, das hat kein österreichische Henne ausgelegtes Ei. Und ein interessantes Detail, Schlagzeile aus dem Jahr 2012 aus Deutschland. Deutschland finanziert Käfighaltung in der Ukraine. Vom Spiegel ist es. Dann 2019, Geflügelhalter in Niedersachsen kritisieren zwei Exportbürgschaften der Bundesregierung. Damit werde der Bau riesiger Legehennenbetriebe in der Ukraine finanziert. Den Tieren drohten Bedingungen, die in Deutschland längst verboten sind. Per Trick wird Hühnerfleisch aus der Ukraine in die EU geschleust. November 2025, trotz Kritik, EU weitet Handel mit ukrainischen Geflügel aus und investiert in Millionen. Also die EU fördert mit unseren Geldern massiv eine Landwirtschaft in der Ukraine, die bei uns verboten ist. Und dann werden diese Lebensmittel in die EU geholt. Übrigens, das Gleiche gilt nicht nur für Hühnerfleisch und für Eier, das ist auch für Weizen und Zucker zum Beispiel. Natürlich, auf der einen Seite Ukrainer, die ukrainische Bevölkerung tut mir leid, gell, Krieg und so, das sind arm. Oder zum, ja, klar, ist nie schön, aber auf der anderen Seite ist es auch unfair uns gegenüber, wenn jetzt dann wirklich extreme Agrargüter da reinkommen und unseren Markt zusammenhauen. Also was ich sagen will, wir Bauern haben eigentlich mit massiven innereuropäischer Konkurrenz zu tun, eben Beispiel Ukraine. Und zusätzlich öffnet jetzt die EU nun die Tür für die landwirtschaftliche Industriebetriebe aus Südamerika. Also da kann ich nur sagen, herzliche Gratulation den Konzernen. Ihr macht sicher jetzt ein gutes Geschäft. Die Weihnachtsbonifikation ist sicher gesichert. Aber ihr macht das Geschäft auf unsere Kosten. Weil, wie gesagt, Kollateralschäden, auf Deutsch gesagt, was ich auch schon gesagt habe, die EU opfert dafür die Bauern. Allerdings, jetzt noch einen interessanten Artikel dazu. Die Wirtschaftsnachrichten, wo du sagst, die kennen sich aus, die Wirtschaftsnachrichten, die haben einen interessanten Artikel. Mercosur-Abkommen, wie Österreich profitieren kann. Während Wirtschaftsvertreter große Chancen sehen, warnen Kritiker vor massiven Nachteilen für Landwirtschaft und Arbeitsplätze. Das Herzstück des Mercosur-Abkommens bildet die schrittweisen Wegfall von etwa 91% aller Zölle auf europäische Exporte in die Mercosur-Länder Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Ach ja, übrigens, wenn wir immer wieder ein paar Bauern schreiben aus Paraguay oder Uruguay, ja, bei euch mag schon schön sein, aber ihr seid jetzt nur ein kleiner Tropfen auf den Hasenstein. Hauptsächlich geht es um Argentinien und Brasilien, die einfach Vollwäsch Lebensmittel produzieren, ohne Rücksicht auf Verluste. Die Europäische Kommission, die prognostiziert jährliche Einsparungen von bis zu 4 Milliarden Euro an Zollkosten für Unternehmen in der EU. Studien zeigen beeindruckende Wachstumspotenziale. Die EU-Ausfuhren in die Region könnte um bis zu 64% zunehmen, bei Industriegütern sogar um 94%. Ja, mag schon sein. Für Österreich sichern bereits heute die Exporte in den Mercosur-Staaten rund 32.000 Arbeitsplätze. Diese Zahl könnte durch die Mercosur-Ratifizierung deutlich steigen. Besonders der Maschinenbau, Autozulieferer und Getränkeindustrie könnten vom Wegfall der Importzölle profitieren. Allerdings, die globalisierungskritische Organisation ATAC warnt jedoch vor erheblichen negativen Folgen des Handelsabkommens. Und zwar sagen sie, man sieht kaum ökonomische Vorteile, aber große ökologische und soziale Kosten. Eine Studie der Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung würde diese Einschätzung stützen. Das Wirtschaftswachstum würde nur 0,1% betragen. Jetzt reden wir da dauernd von was weiß ich wie viel, aber das Wirtschaftswachstum betrug nur 0,1% durch diesen Mercosur-Deal für uns. Das entspricht 2,50 Euro pro Kopf und Jahr. Wachstum findet überhaupt vor allem in den klimaschädlichen Branchen statt, sagt da die Dame von ATAC. Besonders alarmierend klingen die prognostizierten Arbeitsplatzverluste. EU-weit drohe der Wegfall von bis zu 120.000 Jobs. In Österreich könnten 1.200 Arbeitsplätze verloren gehen, so ATAC. Die Landwirtschaft würde mit minus 16.000 Jobs durch wachsende Billigimporte besonders hart getroffen, während die Lebensmittelindustrie minus 33.800 Jobs durch erhöhten Importdruck und sinkende Preise verkraften müsste. Zusätzlich, jetzt muss ich mir vorstellen, drehen wir da von die, was haben wir jetzt da gesagt, wie viel? 30.000 Arbeitsplätze? Nein, warte mal, was habe ich da gesagt früher? 32.000 Arbeitsplätze kommen dazu, 33.000 fliegen weg, Landwirtschaft 16.000. Und da reden wir jetzt an, wenn wir mal sagen, gell, es ist ja begrenzt und so. Also Brasilianer, die geben schon Gas. Ne? Und vor allem zusätzlich, so 99.000 Tonnen Rindfleisch würden künftig auch 180.000 Tonnen Hühnerfleisch. Ja, aber wir haben eh, wie gesagt, früher, 180.000 Tonnen und dann 190.000 Tonnen Zucker und 1 Million Tonnen Mais zollfrei würde jetzt importiert werden. Zum Vergleich, man muss ja sagen, das war im Herbst, aber so eine Schlagzeile, da hat der PU einen Schutz eingeführt, um die europäische Stahlindustrie zu schützen, haben sie eine extra Zolle aufgeschlagen auf chinesische Stahl. Man könnte jetzt dann auch sagen, okay, wir machen mal Mercosur, aber die landwirtschaftlichen Produkte sind ausgenommen, aber das hätte Brasilien nicht zugestimmt. Auch die Ökonominnen der Bank Austria, also wahrscheinlich jetzt doch eher Bank Austria, jetzt wahrscheinlich nicht verdächtig, dass sie irgendwie wirtschaftskritisch sein, die warnen vor zunehmendem Druck auf die heimische Landwirtschaft durch billigere Fleischimporte aus Südamerika. Also Resümee für Österreich, 2.000 Arbeitsplätze könnten dazukommen, EU-weit droht ein Wegfall von 120.000 Jobs. Die Landwirtschaft in Österreich würde 16.000 Jobs verlieren, oder die Österreicher. Und Lebensmittelindustrie 33.000 Arbeitsplätze. So, ich wollte rechnen nie gut, aber ob die Rechnung aufgeht, kann ich mir so nicht ausrechnen, weiß ich nicht. Passend dazu ein folgendes Thema, das letzte Woche in die Schlagzeilen gekommen ist. Suizid unter Landwirten, EU-Studie zeigt Gründe. Der Druck auf Landwirte fordert seinen Tribut. Eine hohe Selbstmordrate geht zurück auf die immense Belastung in der Branche. Studien zeigen, dass die Suizidrate in manchen EU-Mitgliedstaaten um 20% über dem nationalen Durchschnitt liegt. Schon allein die Tatsache, dass bis zu 50% der Landwirte und Arbeitskräfte mehr als 48 Stunden pro Woche arbeiten, ist ein wichtiger Faktor. Denn das führt zu erhöhten Stress, Angstzuständen, Burnout, Depressionen und Suizidgedanken. In Irland beispielsweise leidet jeder vierte Landwirt an Burnout. Und in Frankreich nimmt sich alle zwei Tage ein Landwirt. Das müsst ihr mir vorstellen. In Frankreich nimmt sich alle zwei Tage ein Landwirt das Leben. Dann kommt dazu, dass Landwirt zu sein einer der gefährlichsten Berufe in Europa ist, mit einer hohen Anzahl tödlicher Unfälle im Jahr 2021. Aber Hauptsache, ich höre ständig, den Bauern geht es ja so gut, die jammert immer nur. Genau, und auch deswegen hören in Österreich täglich 9 Bauern auf, weil es ihnen so gut geht offensichtlich. Ich kann ja jeden raten, wenn ihr merkt, euch geht es nicht gut, holt euch Hilfe. Es ist keine Schande, Hilfe zu holen. Und es ist auch keine Schande angesichts dieser ganzen Umstände, wo wir jetzt früher jetzt auch gerade aufgezählt haben, wenn man als Bauer sagt, ich kann ja mal, ich höre auf mit der Landwirtschaft. Das ist oft, du hast auch den Druck, den innerfamiliären, weil du oder die Nachbarn sagen, hör auf, was ist denn mit dem, kann er nicht mehr, was ist denn? Das ist auch falscher Stolz, wenn man dann sagt, jetzt tue ich doch weiter, wo es nicht mehr geht. Weil das ist auch ein großes Thema, dass viele Bauern sich nicht trauen aufzuhören. Und auch wenn es hinten nicht vorne nicht mehr geht. Ja, und das führt halt auch zu Depressionen. Gut. So kann man jetzt mit dem Podcast, glaube ich, nicht aufhören, ist ein bisschen... Doch ein bisschen drückend. Da muss man jetzt noch was Lustiges einbringen. Was können wir machen? Was haben wir denn noch? Ja, also ich möchte an der Stelle meinen Spendenaufruf starten. Ich glaube, das, wenn wir jetzt schon da alle ein bisschen ruhig sein, einen Spendenaufruf, das wäre jetzt schon wichtig, weil ich sage mal eines, liebe Leute, ich weiß, Inflation, alles wird teurer. Mieten steigen, Sprit, Bier, alles, die Goldtaschen, die wird kleiner. Aber trotzdem sollte man jetzt dann auch an Zeiten wie diesen, an die Menschen denken, denen es nicht so gut geht. Und da bitte ich euch, spendet ein bisschen Geld der ÖVP, der Österreichischen Volkspartei, weil die Schulden der ÖVP, die sind aufgrund des Superwahljahres 2024 stark gestiegen. Das Negativvermögen, welch schönes Wort für Schulden, das Negativvermögen ist von 5,65 Millionen Euro auf 9,36 Millionen Euro gestiegen. Böse Zungen würden jetzt da eventuell fragen, ja, wie kann denn das sein? Wir haben im EU-Schnitt die höchsten Parteiförderungen. Insgesamt bekommen die österreichischen Parteien 266 Millionen Euro von uns Steuernzahlern jährlich in reingeschoben. Und trotzdem gibt es dann ein paar, die mit dem Geld nicht umgehen können. Ja, aber gut, es ist ja auch ein Vorteil. Gell? Wenn du jetzt als Partei so bist, ja, sollte es für dich einmal knapp werden. Dann könnten ja manche Parteien sich schön zusammensetzen und ein neues Gesetz beschließen. Oder sie könnten die Parteiförderung erhöhen und dann geht es dann schon wieder. Oder sollst du dann halt irgendeine Steuern erhöhen, vielleicht so eine Parteiförderungssteuer oder wir haben Schuldensteuer und jetzt müsst ihr uns was geben, irgend sowas in der Art. Jetzt haben wir gar nichts zum Trump gesagt. Der jetzt noch kein Grönland hätte, was machen wir da jetzt überhaupt? Was wollen wir da tun? Boah. Halleluja, da geht es momentan zu. Zum Iran haben wir auch nichts gesagt. Ja, der, wo es gerade Demonstranten niederschießt. Also aktuell ist echt schön, glaube ich. Also vergleichsweise muss man sagen, sind wir froh, dass wir in Österreich leben, wo unser größtes Problem ist, dass es kalt ist. In diesem Sinne, macht es gut. Zieht euch schön warm an. Kappele aufsetzen, Handschelle anziehen, Schalummer. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Pfiat euch.